Es geht also weiterhin erstmal um Dinge, die Wiederholungen sein sollten. Insbesondere heute eben Nichtdeterminismus und die Definition der grundsätzlichen Komplexitätsklassen, die uns interessieren. Ja, fangen wir an mit Nichtdeterminismus. Nichtdeterminismus kann ich ja nun in viele verschiedene Berechnungsmodelle einführen. Bei der Turing-Maschine gibt es da auch verschiedene Alternativen. Die, die wir hier benutzen, folgend Arora und Barak, ist vielleicht nicht ganz die übliche. Wir machen das so. Die Mechanik der Turing-Maschine oder einer bestimmten Turing-Maschine ist immer ja bestimmt durch ihre Transitionsfunktion, die uns also sagt, in Abhängigkeit von aktuellem Zustand und gelesenen Bandsymbolen machen wir das und das. So, und dann machen wir das und das, da genau wird der Nichtdeterminismus eingeführt. Bisher war die Maschine deterministisch, also solange wir die Bandsymbole kennen und den aktuellen Zustand, wissen wir, was wir machen. Und Nichtdeterminismus heißt eben gerade, dass es Auswahlmöglichkeiten gibt. Und wir definieren hier ein Modell, wo es dann genau zwei Auswahlmöglichkeiten gibt. Das heißt, wir haben zwei solche Funktionen, die beide dasselbe Profil haben wie ursprünglich. Das heißt, sie hängen ab von aktuellem Zustand und k gelesenen Bandsymbolen und sie spucken aus einen neuen Zustand, k-1-Symbole, die geschrieben werden, Leseband schreiben wir ja nicht, und k-Steuerbefehle an die k-Leseköpfe. Aber wie gesagt, davon gibt es jetzt eben anders als vorher zwei Stück. Und wir stellen uns vor, dass die Maschine in jedem Schritt, den sie macht, sich einfach aussucht, ob sie sich gemäß Delta 0 oder Delta 1 entwickelt. Gut, genauso gut hätte ich dieses 0 und 1 natürlich hier als ein extra Argument in die Funktion schreiben können, halt so ein binäres Flag, nicht, links lang, rechts lang. Und es wird eben nicht deterministisch ausgewählt, ob wir links lang oder rechts lang laufen. Ja, wenn man das vergleicht mit Definitionen, die man auch weit verbreitet findet, insbesondere wenn man es auf Wikipedia nachguckt oder sowas, dann sieht man, dass das da etwas anders definiert ist, nämlich dass wir aus der Zustandsübergangsfunktion eine Relation machen. Das heißt also, dass jetzt hier gar nicht mehr rechts eindeutig bestimmt ist, was rauskommt, sondern einfach beliebig viele Nachfolgezustände da sein können. Das ist aber im Wesentlichen kein Unterschied. Ist halt einfach nur die Frage, haben wir zwei Auswahlmöglichkeiten oder n Auswahlmöglichkeiten? Gut, wie simulieren wir n Auswahlmöglichkeiten mit zwei Auswahlmöglichkeiten? Naja, wir machen halt diese Zweier Auswahlmöglichkeiten so lange nacheinander, bis wir halt mit 2 hoch dieser Anzahl Wiederholungen eben n erreicht haben. Ja? Das heißt, also gegenüber einem beliebig verzweigenden Nichtdeterminismus haben wir schon einen Slowdown, weil wir halt eine simultane Auswahl oder instantane Auswahl zwischen n Möglichkeiten ersetzen müssen durch einen Haufen binären Auswahlen, einen Haufen binärer Auswahlen, die wir hintereinander schalten. Nicht? Da haben wir bei dieser Simulation einen Slowdown. Ja, überlegen wir uns kurz, wie groß dieser Slowdown ist. Wenn wir, was weiß ich, k Auswahlmöglichkeiten haben, nicht, dann müssen wir also k halbieren, bis wir nur noch bei einer Möglichkeit da sind. Nicht? Das heißt, wir haben also Logarithmus der Anzahl Auswahlmöglichkeiten. Gut, wie viele Auswahlmöglichkeiten kann es geben? Nur so viele Dinge, wie hier rechts steht. Ja? So, das hängt also ab von, naja, nicht, Anzahl Bänder, nicht, hier nochmal Anzahl Bänder, Größe des Alphabets, Anzahl Zustände. Ja? Das heißt, der Slowdown, der hängt nur ab von der Maschine. Mit so, wenn der Slowdown nur von der Maschine abhängt, kann er uns egal sein. Nicht? Denn wir interessieren uns ja grundsätzlich über Komplexität in Abhängigkeit von der Eingabegröße. Und bei variierender Eingabe bleibt ja die Maschine selber konstant. Ja? Also für Zwecke der Algorithmenanalyse ist das einfach ein konstanter Faktor, den wir dann langsamer sind. Und da wir sowieso immer O-Notation machen, wenn wir Algorithmen analysieren, ist uns das also egal. Ja, wir wollen ja nicht eigentlich immer Turing-Maschinen hinschreiben, nur in Ausnahmefällen. Und ansonsten wollen wir sie meistens per Pseudocode programmieren. Und dafür gönnen wir uns also ein Konstrukt choose, was also sagt, wähle nicht deterministisch aus, ob du die linke oder die rechte Alternative durchführst. So, was noch? So, wir hatten ja schon grundsätzlich in den deterministischen Maschinen zwei ausgezeichnete Zustände. Einmal den Anfangszustand und dann den Haltezustand. Und da fügen wir jetzt bei nicht-deterministischen Turing-Maschinen noch einen Zustand dazu. Das ist der akzeptierende Zustand, Q-Accept, abgekürzt ACC. Also der akzeptierende Zustand. So, um jetzt zu sagen, was so eine nicht-deterministische Maschine überhaupt berechnet, müssen wir etwas genauer als im Fall der deterministischen Turing-Maschine durchformalisieren, wie das Ding eigentlich abläuft. Wie folgt. Na gut, also wie läuft die Maschine ab? Sie entwickelt sich irgendwie hinsichtlich ihres Zustandes und bearbeitet dabei die Bänder. So, nicht? Dabei ändert sich also der Gesamtzustand des Geräts und der muss jetzt einen Namen kriegen. So, weil wir da nicht nochmal Zustand sagen wollen, nennen wir so ein Ding Konfiguration. Also Konfiguration ist der Gesamtzustand unseres Turing-Computers. Typischer Buchstabe C wie Configuration. So, der besteht aus einer Anzahl Daten, ist halt schon, wenn man es insgesamt anguckt, kein ganz unkompliziertes Tier. Also, er besteht zum einen aus dem Bandinhalt, also den Symbolen, die auf den K-Bändern so stehen. Dann aus den Positionen der Schreibleseköpfe, die kann ich ja auch hin und her schieben. Und letztens aus dem Zustand, also aus dem Zustand der Steuereinheit. Gut. Ja, genauer notieren wollen wir das im Allgemeinen nicht. Also wir gucken mal, wie lange wir damit hinkommen, ihn also auf diese Weise per Handwaving definiert zu haben. Also ganz formal gesehen ist er also ein 2k plus 1 Tupel, ja? Wobei also die ersten k Einträge in diesem Tupel Strings sind und die nächsten k sind Positionen in diesem String und der letzte Eintrag ist also ein Zustand der Maschine. Gut. Ja, für eine Konfiguration gönnen wir uns Notationen, die aber eben nur ganz abstrakt ist. C von x, wobei also x unsere Eingabe sein soll. Das soll also der Anfangszustand sein der Maschine bei Eingabe x aus 0,1 Stern. Ja, wie sieht dieser Anfangszustand aus? Naja, die Köpfe stehen alle links, die Kontrolleinheit ist im Startzustand und auf dem Eingabeband steht eben x und das ist der einzige Teil von C von x, der eben von x tatsächlich abhängt. So, und zwischen diesen Zuständen gibt es Übergänge oder zwischen diesen Konfigurationen gibt es Übergänge, die von der Maschine in ihrem Ablauf verursacht werden. Also. Wir notieren das so. Es hängt natürlich immer von der Maschine ab, wie sich die Konfigurationen entwickeln. Das deuten wir an, indem wir die Maschine links hinschreiben. Manchmal lassen wir es weg, ja, oder vielleicht sollte ich es, ne, Farbe gibt es wieder nicht, nein. So, also diese Klammern hier gehören nicht zur Notation, sondern die heißen, ich lasse das gelegentlich auch weg. So, also abhängig von der Maschine entwickelt sich C1 nach C2, soll das heißen, nicht? Also wenn so, langer Satz, bei dem man keine Pause machen kann beim Schreiben. Also, nicht? Das nochmal ganz ausdrücklich. Also diese Notation bedeutet, M bewirkt per entweder Delta 0 oder Delta 1 von der Konfiguration aus, von der Konfiguration C1 aus einen Übergang mit Ü zu C2 in einem Schritt. Ja. So, und der Begriff, auf den wir eigentlich mit all dem los wollen, ist der des Runs. Fällt mir kein schönes deutsches Wort für ein Ablauf. Also, ein Run. So, das ist etwas, das assoziieren wir zu einer Turing-Maschine M. Es interessiert uns vor allem für nicht-deterministische, aber natürlich hat man denselben Begriff auch für deterministische Turing-Maschinen. Der Begriff hängt außerdem davon ab, was der Input ist. Also das deuten wir an, indem wir schreiben, das ist ein Run für x. X aus 0, 1 Stern natürlich. So. Das. So. Das ist eine Sequenz, natürlich eine Sequenz von Konfigurationen, die durchlaufen werden. Typischer Buchstabe R. Achso, jetzt habe ich noch.
Will ich das?
Nein, das will ich nicht. So. So, das ist eine Sequenz von Zuständen, die durchlaufen werden, und zwar eben so, dass jeweils der folgende Zustand oder die folgende Konfiguration einfach in einem Berechnungsschritt durch die Turing-Maschine aus der vorigen Konfiguration hergestellt wird. Hier schon der erste Fall, wo ich also die explizite Erwähnung von M weglasse. Nicht? Also klar ist hier gemeint, also Übergang gemäß dieser Maschine M hier. So, und dieses Ding kann drei Formate haben. Die erste Möglichkeit ist, das Ding kann unendlich sein. Das entspricht also einem nicht terminierenden Ablauf. Das kann ja passieren. Also die Turing-Maschine läuft irgendwo lang und terminiert nicht. Oder ja, oder das Ding ist endlich, nicht? Dann endet es also bei irgendeiner Konfiguration Cn. Und der Zustand der Steuereinheit, der dann erreicht ist, der soll entweder Q-Halt oder Q-Ack sein. So, nicht? Das heißt also, die soll einen der beiden Zustände erreicht haben, die nun zum Anhalten gemeint sind. Nicht? Sonst ist sie noch nicht fertig, dann nennen wir es nicht einen Run. Gut. Und der letztere Fall, das ist der Erfolgsfall. Wenn wir also in diesem akzeptierenden Zustand sind, und dafür gibt es dann einen besonderen Namen. Also in dem letzteren Fall, dass also R endlich ist und in einer Konfiguration mit Zustand Q-Ack endet, in dem Fall heißt R akzeptierend. So, und nun können wir endlich sagen, was die Turing-Maschine berechnet. Berechnet in diesem Fall im Sinne von, welches Entscheidungsproblem sie eigentlich löst. Also sie löst immer eins, nicht? Wir wissen nur nicht unbedingt welches. Und das wird eben definiert über diesen Begriff der Akzeptanz. Also wir sagen, M akzeptiert X. Und schreiben M von X gleich 1. So, das hat was zu tun mit diesen akzeptierenden Runs, nicht? Also klar, ich brauche dann einen für x, nicht? X ist meine Eingabe, und das, ich will also einen Run haben, der mit c von x beginnt und natürlich von meiner gegebenen Maschine m. So, die Frage ist nur, was jetzt hier kommt, und das, was hier kommt, ist das hier, wenn so ein Run existiert. Also mit anderen Worten, die Maschine darf beliebig viele Möglichkeiten haben, Blödsinn zu machen, falsche Antworten zu geben, in den Wald zu laufen, sonst was. Solange eine Möglichkeit an Auswahlen existiert, die die Maschine erfolgreich in diesen akzeptierenden Zustand führt. Das hat einen Namen. Hätte einen Namen, wenn. Ja. Das heißt angelischer Nichtdeterminismus, also engelsgleicher Nichtdeterminismus. Und genauso mirakulös muss man sich das auch vorstellen. Ja, also es schwebt eine Geisterhand über der Maschine, die das Ding immer in die richtige Richtung steuert. Wir sehen gleich noch ein Beispiel. Ich schreibe es lieber nicht an, weil es dann Verwirrung erzeugt und also Leute dann anfangen, in Aufgabenlösungen tatsächlich über sowas zu reden. Deswegen das jetzt nur als Text. Also es gibt durchaus andere Varianten von Nichtdeterminismus. Es gibt zum Beispiel Nichtdeterminismus, der gegen einen arbeitet. Der heißt dämonischer Nichtdeterminismus. Da steht also das Teufelchen drüber und steuert die Maschine immer in die falsche Richtung. Das äußert sich dann formal darin, dass also nicht etwa nur ein akzeptierender Run existieren muss, sondern alle Runs akzeptierend sein müssen. Und dann gibt es sogar noch Maschinen, da kann man pro Zustand zwischen den beiden Verhalten umschalten, wo man also dann immer das Engelchen durch das Teufelchen ersetzen kann und umgekehrt. Die heißen alternierende Turing-Maschinen. Nicht? Das heißt also hier, nicht? Das ist also wirklich einfach was wir hier rein definieren. Und was uns eben ja, wundersam Probleme löst. Wir sehen gleich, wie gesagt, noch, wie das im Einzelfall funktioniert. So, weiteres Stückchen Notation. Ansonsten, wenn x nicht akzeptiert wird, schreiben wir natürlich m von x gleich 0. Was man sich aber nicht dahingehend vorstellen darf, dass die Maschine irgendwann tatsächlich terminiert und 0 ausspuckt. Ja? Das ist nur das Gegenteil von m von x gleich 1. Das ist eine etwas gefährliche Schreibweise. Nicht? Also insbesondere. So, jetzt hier wirklich explizite Warnung vorweg. Man kann nicht deterministische Algorithmen kann man nicht als Prozeduren aufrufen, weil die eventuell nicht zurückkehren. Ja? Also ich kann nicht jetzt anfangen, dann muss ich jedenfalls sehr aufpassen, wenn ich das mache. Nicht? Also ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich also eine nicht-deterministische Maschine starte, zum Beispiel Antwort 0 kriege oder sowas, ja, und dann womöglich in der Lage bin, diese Antwort umzudrehen oder sowas. Das geht nicht. Ich kann sie nur laufen lassen und gucken, ob sie halt in den akzeptierenden Zustand kommt. So, und damit haben wir natürlich jetzt endlich definiert, das Entscheidungsproblem, das die Maschine löst, und das nennen wir ACK von M, die Akzeptanzmenge von M. Also das ist die Menge aller Bitstrings in X, sodass M von X gleich 1 ist, also X von M akzeptiert wird. Ja, und noch mehr Sprechweise. M entscheidet ein Problem, also eine Teilmenge A der Menge aller Bitstrings, genau dann, wenn A die Akzeptanzmenge von M ist. Also mit anderen Worten, M entscheidet seine Akzeptanzmenge. So, das war jetzt der rein berechenbarkeitstheoretische Teil der Angelegenheit. Jetzt müssen wir uns noch Gedanken drüber machen, wie lange braucht denn so eine Turing-Maschine? Auch da gibt es, selbst wenn man sich nur für angelischen Nichtdeterminismus interessiert, in der Literatur verschiedene Definitionen. Wir nehmen jetzt die, die erstens im Buch vorkommt und die zweitens etwas verbreiteter ist als die andere. So, wir sagen also, dass M Zeit Tn braucht. Also dann, wenn alle Runs der Maschine für eine Eingabe x Länge höchstens t von Länge von x haben. Nicht? Dann sagen wir, die Maschine braucht t von n. Das ist jetzt etwas, was im Geiste natürlich diesem angelischen Nichtdeterminismus so ein bisschen widerspricht. Und deswegen sieht man es gelegentlich auch anders definiert, dass nämlich die Maschine dann Zeit t von n braucht, wenn es einen Run für x gibt, der diese Schranke einhält und akzeptierend ist natürlich. So, hier wird geredet über alle Runs, noch nicht mal nur über die akzeptierenden, sondern auch über die fehlschlagenden wohlgemerkt, und die sollen alle diese Zeitschranke einhalten. Das ist letztlich nachher eine technische Unterscheidung, und man kann auch zeigen, dass die beiden Definitionen in den Fällen, die einen interessieren, äquivalent sind. Was heißt in den Fällen, die einen interessieren? Man verwendet nicht deterministische Turing-Maschinen überhaupt nur dann, wenn man schon über Ressourcenschranken redet. Ja, das heißt, wenn man annimmt, dass die zum Beispiel in bestimmter Zeit terminieren oder nur bestimmten Platz brauchen. Und wenn man das schon weiß, dann kann man im Zweifelsfall, indem man irgendwie die Turing-Maschinen in den Selbstinterpreter schmeißt und dann irgendwelche Timeouts einbaut, also die Turing-Maschine nach endlicher Zeit gewissermaßen einfach anhält, auch wenn sie noch nicht fertig ist eigentlich, nicht? Kann man also zeigen, dass diese beiden Definitionen letztlich äquivalent sind. So, nicht? Also wir nehmen diese hier. Gut. Was brauchen wir noch? Ja. Und dann dasselbe nochmal. Für Platz. Platz bezeichnen wir mit S wie Space, nicht? Also S von N. So, es geht genauso, nicht? Also wir quantifizieren hier wieder über alle Runs, akzeptierend oder nicht, bei Eingabe X. Und hier, ja, wir ändern nur eben der Teil, der sich eben auf den Platz tatsächlich bezieht. Also alle Runs von M besuchen höchstens S von Länge von X zählen. Und dann schreibe ich noch was dazu, was ich glaube, das erste Mal, wo ich Platzverbrauch erwähnt habe, vergessen habe. auf Arbeitsbänder. Also es zählt nicht mit, also dass wenn wir ein Eingabe- und ein Ausgabeband haben, dann zählen die beim Platzverbrauch nicht mit. Ja, nur das, was wir auf unsere Arbeitsbänder schreiben, also die mittleren, die wir sowohl schreiben als auch lesen können, das zählt für Platzverbrauch. Gut. Alles klar. So, jetzt haben wir also den definitorischen Teil, der ja nun doch etwas länglich war. Den haben wir also jetzt abgehakt. Eine Anmerkung sollte ich noch wegen des neuen Blattes einschieben an dieser Stelle, oder hätte ich auch anfangs einschieben können. Wir hatten eine längliche Definition davon, was es heißt, für eine Funktion zeitkonstruierbar zu sein. Und sagen wir, die Definition von Zeitkonstruierbarkeit, die ist in der Literatur nicht unbedingt stabil. Böse Zungen behaupten, es gäbe eigentlich keine richtige. Gut, in dem Sinne gibt es eine, also Definitionen können ja nicht falsch sein. Im Buch steht zumindest eine falsche Behauptung über Zeitkonstruierbarkeit, nämlich dass unter der Definition von Zeitkonstruierbarkeit, wo also als Schranke tatsächlich t von x angegeben wird, dass unter dieser Definition n zeitkonstruierbar sei, also die Funktion, die einfach n auf sich selbst abbildet. Beziehungsweise nicht auf sich selbst, sondern auf seine Binärrepräsentation. Nicht? Also die Funktion, die berechnet werden sollte, war ja diese hier. Nicht? Also ich gegeben der Input x, nicht, soll ich die Zeitschranke ausrechnen können als Binärzahl in Abhängigkeit von der Länge von x. So, nicht? Und es war eben verlangt, dass also für Zeitkonstruierbarkeit das machbar ist in Zeit kleiner gleich eben t von Länge von x. Das würde also insbesondere heißen, dass man n oder ein String der Länge n in Zeit wirklich echt nicht größer als n durchzählen kann, also hinsichtlich seiner Länge durchzählen kann und die Länge als Binärzahl irgendwo hinschreiben. Naja, das geht natürlich nicht. Ich brauche allein n, um durch diesen String einmal durchzuwandern und habe also keine Zeit mehr übrig, um dann noch nebenher meine Binärdarstellung zu konstruieren. So, wir korrigieren das also jetzt dahingehend, dass wir hier schreiben O von t von x. Ja? Wir brauchen also höchstens um einen linearen Faktor länger. Nicht? Dann ist auch, wie im Buch behauptet, n zeitkonstruierbar. Es gibt auch Stellen in der Literatur, wo eben das T von, also das ohne das O verwendet wird. Da steht dann auch ausdrücklich dabei, dass N eben nicht zeitkonstruierbar ist. Ne? Also wir halten uns hier an diese Definition ab jetzt. Nicht? So steht sie auch schon auf dem Aufgabenzettel, also in korrigierter Form mit O von T von X. Das heißt, man darf bei der Konstruktion linear länger brauchen als die eigentliche Zielfunktion. Das soweit angekommen. Okay. Gut. So, jetzt machen wir ein Beispiel, nicht? Also ein Beispiel für ein nicht-deterministisches Programm. Also ich werde, wie gesagt, nur in Ausnahmefällen echte Turing-Maschinen hinschreiben und ansonsten typischerweise eher so eine Art Mischung von Pseudocode und Turing-Maschinen-Code hinschreiben. Also, das Beispiel, das ist ein tatsächlich wichtiges, was wir nachher auch brauchen. Es redet über gerichtete Graphen, das heißt, wir erinnern uns erstmal daran, was ein gerichteter Graph eigentlich ist. Ja? So, ein gerichteter Graph ist ein Paar von Mengen, V, E, V wie Vertices und E wie Edges. Das hier sind also die Knoten, das sind die Kanten. Also V ist eine nicht weiter strukturierte Menge, deren Elemente wir Knoten nennen. Und E ist einfach eine binäre Relation auf dieser Menge von Knoten, mit anderen Worten eine Teilmenge der Paare von Knoten. Und diese Elemente von E, die nennen wir Kanten. So, wir schreiben S-Pfeil T und sagen manchmal dazu in G, manchmal sagen wir es auch nicht, wenn G also aus dem Kontext klar ist. Genau dann, wenn dieses Paar S, T also in E liegt. Mit anderen Worten, wenn es eine Kante von S nach T gibt. Und dann gönnen wir uns dieselbe Schreibweise nochmal mit einem Sternchen dran. Das Sternchen ist dasselbe Sternchen wie zum Beispiel bei regulären Sprachen. Ja, das hier bedeutet also eine beliebig häufige Wiederholung des Pfeils inklusive kein Pfeil. Das heißt, es existiert so eine Sequenz von S0 bis Sn. N größer gleich 0, das heißt, es kann S0 tatsächlich gleich Sn sein, in dem Falle gibt es keinen Pfeil, nicht? Von Zuständen, zwischen denen also jeweils eine, oder nicht Zuständen, Knoten, zwischen denen jeweils eine Kante vorhanden ist. So, nicht? Mit anderen Worten, S-Pfeil Stern T heißt, es gibt einen endlichen Pfad von S nach T, inklusive des Falls, dass dieser Pfad Länge 0 hat, also S schon gleich T ist. So, und damit können wir jetzt endlich unser Problem hinschreiben. Das Problem heißt Path und es fragt eben nach der Existenz von Pfaden. Und dieses Problem ist also die Menge aller Tripel G, S und T. Sodass von S nach T in G ein Pfad existiert. So, nicht mit anderen Worten, Path ist das Problem zu entscheiden, geben einen Graph und zwei Punkte, in diesem Graphen existiert ein Pfad von einem Punkt zum anderen. So, schaffen wir das hier noch? Nee, noch eine mehr. Gut, und das wollen wir jetzt nicht deterministisch implementieren. Also wir wollen ein nicht deterministisches Programm schreiben, das dieses Problem entscheidet. Ja, wir nennen es mal Path. Weil es nicht deterministisch ist, schreibe ich es extra nicht als Prozedur, damit man nicht drauf auf die Idee kommen, man könnte es aufrufen und dann mit einer negativen Antwort weitermachen oder so. So, ja, gut, nicht deterministisch Pfadsuche in Graphen. Was machen wir? Naja, nicht? Wir wissen, wenn es einen Pfad gibt, dann können wir irgendwo langlaufen und kommen unserem Ziel ein Stück näher. Ja, und wir haben ja das Engelchen. Ja, und das Engelchen sagt uns, wo wir langlaufen sollen. Nicht? Das heißt, wir geben uns also in die Hände des Engels, stolpern irgendwie los und werden schon ankommen. Ja? Und das genau implementieren wir hier. So, das hier ist unsere Variable C, nicht? Die verwenden wir als die Stelle, wo wir gerade hingestolpert sind. Wir stolpern am Anfang bei S los. So, dann machen wir eine Vorschleife. Und zwar von 0 bis 0? 1. Nee, 0. So, nicht? Das heißt, wir machen höchstens so, also wir haben jetzt eine Vorschleife, die ist nur dazu da, um das Problem in Einklang oder das Programm in Einklang zu bringen mit unserer Definition von in diesem Falle Platzverbrauch. Ja, beziehungsweise, ja, eigentlich egal womit, also um sicherzustellen, dass alle Pfade endlich sind. Nicht? Das deutet schon an, das, was ich vorhin sagte, ist es im Prinzip egal, ob wir hier unsere Schranken oder unsere Terminierung verlangen für alle Pfade oder nur für einen unter den Akzeptierenden, weil wir immer mit Ressourcenschranken arbeiten. Das heißt, hier haben wir ein Problem, von dem wir schon wissen, wie lange das nicht deterministisch höchstens dauern sollte. Nicht? Wenn wir einen Pfad finden, dann kann der ja höchstens so viele Schritte machen, wie es hier Knoten gibt. Das heißt, die Anzahl Knoten, die können wir gewissermaßen als Timeout verwenden. Wenn wir also irgendwer jetzt n plus 1 Schritte versuchen zu machen, dann sind wir offensichtlich falsch gelaufen. Und zu nichts anderem dient diese Vorschleife hier, nicht? Reiner Timeout. So, jetzt gucken wir mal, ob wir schon da sind. Nicht? Also ob der aktuelle Knoten der Zielknoten ist. Ja, wenn ja, schreibe ich mal im Pseudocode hin, then accept. Es ist klar, wie sich das in Turing-Maschinencode übersetzt. Ja? Also dann gehen wir halt in der Turing-Maschine über in den akzeptierenden Zustand. Ja, gut, wenn C nicht gleich T ist, dann haben wir also das Ziel noch nicht gefunden und müssen weiter stolpern. Wie machen wir das? Wir suchen uns eine Kante aus, die von hier wegführt. So, die zur Verfügung stehenden Kanten, die finden wir ja in E. Das heißt, wir gehen einmal so durch E durch. Ich habe noch gar nicht genau gesagt, wie wir jetzt also hier den Graphen eigentlich repräsentieren, ja, den repräsentieren wir also zum Beispiel als so eine Liste von Kanten an, jedenfalls dieses E, nicht? Und eine Kante ist wiederum so ein Paar aus von zwei Knoten. Nicht? Wir laufen jetzt also durch die Liste aller Kanten, gucken uns die an. So, und hier kommt jetzt der Nichtdeterminismus. Der Nichtdeterminismus eben im Pseudocode durch dieses Choose-Konstrukt. Und wir wählen aus, ob wir entweder gar nichts machen, in welchem Falle einfach jetzt der nächste Schleifendurchlauf käme, also die nächste Kante praktisch dran käme, or break. Break heißt nicht wie in Java, nicht? Wir hören also jetzt auf und springen aus der Schleife. Ja, nicht? Und in dem Moment, wo wir Break sagen, haben wir uns also diese Kante hier ausgesucht. Nicht? Also was diese Schleife hier letztlich tut, ist also nicht deterministisch eine Kante auswählen. Ja, nun haben wir irgendeine Kante ausgewählt, ohne Rücksicht darauf, ob die jetzt passt. Ja, das sollten wir also mal checken. So, wenn sie passt, wenn also der linke Knoten hier, nicht S, sondern C, wenn der also gerade unsere aktuelle Kante ist, dann laufen wir diese Kante lang, nach V. Und V ist dann unser neuer aktueller Zustand oder ein neuer aktueller Knoten. So, das ist das ganze Programm. Also wie gesagt, das kann jede Menge Blödsinn machen. Also es kann zum Beispiel hier Anzahl Knoten mal probieren, hier eine Kante zu finden, immer feststellen, ach Mensch, die passt gar nicht, in dem Sinne also nie was machen und dann irgendwie aufhören am Ende. Das wäre dann ein nicht akzeptierender Run. Ist aber nicht schlimm. Ja, also Hauptsache, es gibt einen akzeptierenden Run und das ist eben der, der gegeben, ein Pfad, der dann also existiert, sich immer genau die richtige Kante hier aussucht, die passt dann und die laufen wir lang und landen am Ende bei T. Ja, so funktioniert nicht deterministisches Programmieren. Ja, wie lange dauert das? Kam gerade eine Antwort? Die war, glaube ich, richtig, die Antwort, deswegen würde ich sie gerne nochmal hören. Was? Also wir müssen ja tatsächlich alle Pfade angucken, nicht? Das heißt also hier, das kann sich schon ungünstig entwickeln von der Zeit her, nicht? Wir haben hier eine äußere Schleife von n und so ein pessimaler Pfad ist der, wo ich also hier alle diese Schleifen, wo ich alle diese Schleifen durchlaufe mache, bevor ich hier akzeptiere oder ich nehme auch nicht akzeptiere. Und dann hier auch immer ganz durch die Schleife durchläufe. Das gibt es ja auch, das ist ja eine nicht deterministische Auswahl. Ich kann also ganz stur immer die letzte Kante in der Liste nehmen. Nicht? Kann passieren. So, nicht? Das heißt also, hier habe ich linear viele Durchläufe durch diese Schleife hier, durch die äußere auch linear viele. Das heißt also, die Laufzeit ist in diesem Falle quadratisch. Und viel schneller ging es wahrscheinlich auch im Idealfall nicht, denn wenn wir uns hier diesen Pfad zusammensuchen, müssen wir ja trotzdem irgendwie durch lineare Suche in dieser Liste von Kanten hier die richtige Kante finden. Nicht? Das, also tendenziell ist das also von der Zeit her quadratisch. Ja, wie ist es mit dem Platz? Ja, das ist das, worauf wir eigentlich los wollen. Das heißt, dafür gebe ich mal eben 3 Minuten Zeit. Nicht zur Hilfe erinnere ich dran, Moment, kommt gleich. Ich erinnere dran, also dass das Eingabeband nicht mitzählt. Ja. Da hinten kommt schon was? Achso, das ist jetzt noch ein Kommentar zur Zeit. Ich bekomme keine unbegrenzte Laufzeit, weil ich meinen Timeout hier habe. Nicht? Also der schlägt dann irgendwann zu. Also wenn ich irgendwo im Kreis laufe, dann wird irgendwann Stopp gesagt. Ne? Ja, ne? Also wie gesagt, ich warte noch auf die Zeitabschätzung. Noch 2 Minuten. Nicht die Zeit, die Platzabschätzung.
shape, it's quadratic in the number of nodes. So in fact, it seems to be linear. That's probably.
So the I mean
n is the number of nodes of the graph, then I agree. But if you
No, I meant the graph itself. I mean we have one factor in V and one factor in E, right? And I mean both must be expected to be about linear in the whole thing. So basically, I mean, the exact estimate is number of nodes times number of edges, right?
Okay, that's number of nodes.
So actually, in the number of nodes, it would be quadratic, right? Sorry, cubic, but So, ja. Zu der was?
Zu der Zeitschlange ist n ist doch proportional zu Quadraten V.
Nochmal, n ist
proportional zu Quadraten V. Das ist doch die untere Spalte, die b ist, die müsste dann schon V darstellen.
Ah, ich wiederhole das nochmal für die Kamera. Hier wird gefragt, ob denn, also indirekt, ob nicht, lustigerweise habe ich genau das gerade mit Herrn Gorin diskutiert, ob das nicht in Wirklichkeit kubisch sein müsste hier, weil wenn man also n als Anzahl Knoten liest, dann haben wir also hier einen Faktor n und hier aber die Anzahl Kanten, die ja dann bis zu quadratisch wäre, also insgesamt n hoch 3. Nein, n ist gemeint als die Größe des Inputs. Und die Größe des Inputs dominiert also sowohl die Anzahl Knoten als auch die Anzahl Kanten. Das heißt, in dem Sinne ist n Quadrat schon richtig, nicht? Also ich kann natürlich versuchen, das anders auszudrücken, durch eben Anzahl Knoten, Anzahl Kanten, sonst was. Da kommen andere Zahlen bei raus, nicht? Aber gemeint ist hier mit n das, was wir immer mit n meinen, also die Länge des Inputs insgesamt. So, hat jemand eine Idee zum Thema Platzverbrauch? Was verbraucht denn hier überhaupt Platz? Grüßen auch alle Namen. Nochmal. C, genau. K, wo ist, ja, das K, genau, ja. Ja, U und V, ne, also. So, hier wird vorgeschlagen O von 1, also nochmal, das ist hier Teil der Platzanalyse. Ist das richtig? Konstanter Platz? Konstanter Platz ist übrigens dasselbe wie kein Platz, weil ich konstanten Platz dann auch genauso gut in meinen Zustand einkodieren kann der Maschine, nicht? Also als hätte ich ein Register, nicht? Also wenn ich konstanten Platz brauche, kurz gesagt, dann kann ich das im Register von meinem Chip unterbringen und brauche keinen Platz. Ja, es ist ein stehender Begriff, das heißt, ja, was? Danke, nicht? Also. Nicht, also wir müssen die Dinger irgendwie speichern, nicht? Also konstant stimmt nicht, denn die Größe, die wir brauchen, um irgendwie so einen Pointer, sagen wir, auf einen Knoten hier zu speichern, oder eine Nummer eines Knotens oder wie auch immer wir das jetzt genau machen, ja, die wächst natürlich logarithmisch mit der Größe des Inputs. Nicht? Also, also das hier ist eine Zahl, okay, nicht? Da ist also klar, die repräsentieren wir binär und die ist dann logarithmisch groß. Etwas weniger klar ist das eben mit diesen Knotenvariablen hier, C und U und V. Nicht? Da müssen wir halt irgendwie einen Knoten auf dem Arbeitsband repräsentieren. Gut, und da können wir natürlich, also wir können das doof machen. Ja? Also es könnte sein, ich habe es ja nicht genau gesagt, es könnte sein, dass also die Knoten irgendwie als was Kompliziertes repräsentiert werden, sowas, was ich lange Namen haben oder sowas oder endlose Daten beinhalten. dann darf ich nicht auf die Idee kommen, so einen Knoten tatsächlich aufs, in voller Schönheit aufs Arbeitsband zu kopieren. Ja, dann könnte es mir passieren, dass was weiß ich, der erste Knotenname irgendwie so lang ist, dass er fast die gesamte Inputgröße verbraucht und ich dann plötzlich den gesamten Input, fast den gesamten Input aufs Band kopiere. Dann wäre mit logarithmischem Platzverbrauch natürlich Essig. Ja, also in so einem Fall müsste ich dann sagen, okay, ich nummeriere die Knoten irgendwie durch und speichere nur die Nummern oder ich speichere Pointer in den Input rein. Und das ist sowieso die richtige Vorstellung, die man hier haben kann. Ja, also es ist vielleicht die, die man sich machen sollte an der Stelle. Wir haben einen Pointer in den Input, davon haben wir 4 Stück, ne, und ein Pointer ist logarithmisch groß. Gut. Ja, nicht? Das heißt also, das ist hier so ein Phänomen eines Programms, das ich in sublinearen Platz lösen kann. Und das kann ich deswegen, weil ich nicht gezwungen bin, den gesamten Input tatsächlich einzulesen, ja, sondern ich springe immer nur lesend in ihm rum, über, wie gesagt, irgendwelche Pointer, die ich reinzeigen lasse. Und weil die Eingabe selber nicht mitzählt beim Platzverbrauch, bleibe ich dann also unterhalb von linearem Platzverbrauch. Gut. Ja, gut. Im zweiten Teil wollen wir jetzt einführen die wichtigsten Komplexitätsklassen, die uns interessieren. Es gibt eine unheimliche Menge an Komplexitätsklassen. Sie können sich online angucken, wenn Sie googeln, The Complexity Zoo. Da gibt es also eine Liste von, ich glaube, 200 Komplexitätsklassen oder irgend sowas in der Richtung. Und dabei ist noch nicht mal berücksichtigt, dass es unendliche Familien von Komplexitätsklassen gibt. Ja, wir machen nur so ein paar. Wir unterscheiden immer zwischen der Komplexität eines Problems und der Komplexität eines Algorithmus. Und in der Notation deuten wir das dadurch an, dass wir Klassen von Algorithmen klein schreiben und Klassen von Problemen groß. Also das hier, was jetzt kommt, Time, ist eine Klasse von Algorithmen, also von Turing-Maschinen. So, allgemein ist also Time von f von n ließ eigentlich derjenigen Funktion, die n auf f von n abbildet. Ja, das ist eine Funktion, wie wir, also wir haben auf einem der letzten Zettel gesehen, dass man auf diese Notation hier, so suggestiv sie ist, fürchterlich reinfallen kann. Ja, das ist also eine Funktion, die hier im Argument steht, nicht eine Zahl. Also besser würde das Ding heißen Time von f. So, das ist die Menge aller deterministischen Turing-Maschinen M. M braucht Zeit, ja, alles braucht Zeit, ne? So, Zeit f von n. So. Gut, ne, das ist also die Menge aller deterministischen Turing-Maschinen, die innerhalb einer gegebenen Zeitschranke laufen. Entsprechend nicht? Entsprechend für Platz, das heißt dann klein Space von f von n. So, und dann, naja, ich kann jetzt nicht so vielen Dimensionen Tüdelchen malen, deswegen sage ich es in Prosa, also die Klassen n-Time und n-Space, die sind genauso definiert, jeweils nur, dass man dann eben statt deterministischen, nicht deterministische Turing-Maschinen zulässt. Ja, und dazu die entsprechenden Klassen von Problemen, nicht? Zum Beispiel Time groß geschrieben, von f von n, nicht? Das ist jetzt also eine Klasse von Problemen. Nicht? Ein Problem ist letztlich immer eine Klasse von Bitstrings, gut, die irgendwas Komisches kodiert, zum Beispiel, was weiß ich, Graphen und Knoten darin oder so. Ne? So, also die Time von f von n ist die Klasse aller Probleme A, so das gilt. So, das gilt, es gibt eine in dieser Zeitschranke laufende deterministische Turing-Maschine, also m-Element Kleintime von f von n. So, das gilt, m entscheidet a. So, analog sind definiert die entsprechenden Klassen für Platzverbrauch und Nichtdeterminismus, also die heißen dann n-Time, Space und n-Space, jeweils nur alles groß geschrieben, also was weiß ich, n-Space zum Beispiel ist die Klasse aller Probleme, die von einer nichtdeterministischen Turing-Maschine in dem vorgegebenen Platz lösbar sind. Gut. Ja, schon wieder wischen. So, und damit kann man jetzt die gängigen Komplexitätsklassen schon relativ knapp definieren. Ich schreibe immer eine Komplexitätsklasse an und dann als kurzes Stichwort ein typisches Problem, in Wirklichkeit ein vollständiges Problem für diese Komplexitätsklasse dahin. Das werden Sie im Einzelnen nicht unbedingt kennen. Ich erkläre das per Prosa, es ist wirklich nur zur begrifflichen Einordnung da, nicht? Also wenn Sie das Problem nicht genau kennen, keine Gedanken machen. Also, einmal die Klasse P, deterministisch polynomielle Zeit. Nicht? Also das ist über... So, das ist wieder eine große Vereinigung, haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen, ja, über alle Polynome P. Über Großtime von P von N. Nicht? Das sind also, ist jetzt also die Klasse aller Probleme, die sich auf einer deterministischen Turing-Maschine lösen lassen, in Zeit, die höchstens polynomiell abhängt von der Eingabe. Höchstens polynomiell ist ja optimistisch. Ja? Das kann sein, dass die also mit N hoch 1000 von Input abhängt. Nicht? Also ist jetzt nicht gleichbedeutend mit einem tatsächlich schon effizienten Algorithmus. Typisch ist aber, da, also merkwürdigerweise ist typisch, dass die, wenn man denn Probleme in P hat, dass die in relativ kleinen Exponenten lösbar sind. Also das jüngste und sensationellste Problem, was man also in P gefunden hat, das ist jetzt kein typisches, ich schreibe es also kein vollständiges, glaubt, ja, wahrscheinlich ist es vollständig, aber ist das Problem Primes. Das ist also die eine der großen wissenschaftlichen Sensationen der letzten Jahrzehnte, dass man in deterministisch polynomieller Zeit bestimmen kann, ob eine Zahl prim ist. Warum ist das aufregend? Nun, das ist verdächtig ähnlich zu dem Problem, eine Teilzahl tatsächlich zu faktorisieren. Ja? Was hier also hier kann ich, habe ich ja als negative Antwort, im typischen Falle, die meisten Zahlen sind ja nicht prim, ja, als negative Antwort habe ich, gut, die Zahl ist nicht prim, also es gibt zwei Faktoren. Wenn ich es jetzt noch schaffe, in polynomieller Zeit diese Faktoren tatsächlich rauszukriegen, sind die meisten Kryptoalgorithmen kaputt. Ja? Dann kann ich also plötzlich RSA knacken. Nicht? Das ist also 2004 erst rausgekriegt worden, sogar einen relativ einfachen Beweis, jedenfalls für Verhältnisse der Zahlentheorie relativ einfach, von jemandem in Indien in Zusammenarbeit mit zwei Masterstudenten. Das war also einer der großen Kracher der Mathematik der letzten 20 Jahre bestimmt. Gut, und da, achso, ich redete über Exponenten, da war also der Exponent war am Anfang 12. Und naja, dann hat man es nochmal verbessert, dann war am Ende 6. Ne? Also richtig effizient ist so ein n hoch 6 Algorithmus ja immer noch nicht, ne? Aber immerhin. Gut, das eigentlich vollständige Problem schreibe ich noch nicht hin, erst gleich, wenn wir diese Klasse hier definiert haben. NP ist dasselbe, nur eben nicht deterministisch. Ja? Das ist also die Klasse aller auf einer nicht deterministischen Turing-Maschine in polynomieller Zeit berechenbaren Probleme. Typisches Problem hier, SAT, nicht? Also Erfüllbarkeit von aussagenlogischen Formeln. Das ist, soweit ich weiß, im BFS dran gewesen, also eben auch, dass das sogar NP vollständig ist. Das hat hier einen Kumpan, Hornsatt. Das ist also dasselbe Problem, aber eingeschränkt auf, hier bei Satt, da kann man ja darauf einschränken, dass man Erfüllbarkeit von konjunktiven Normalformen entscheidet und sogar Erfüllbarkeit von konjunktiven Normalformen mit höchstens drei Literalen. So ein Hornsatt ist dieses Problem noch weiter eingeschränkt, dass man sagt, Erfüllbarkeit von konjunktiven Normalformen, wo in jeder Klausel höchstens ein positives Literal vorkommt. Das sind also, hier habe ich sowas wie A impliziert B oder C. Ja, das wäre eine Klausel der Länge 3. Die hat aber zwei positive Literale, B und C. Da sieht man auch, wo der Nichtdeterminismus herkommt. Das ist verzweigend. Ich muss beide Möglichkeiten ausprobieren. In Hornsatt habe ich nur sowas hier. Oder noch harmloser. Ja, A und B impliziert C. Na, das ist leicht. Ja. Deswegen kriege ich das hier in polynomieller Zeit hin und das hier nur, also in deterministisch polynomieller Zeit hin und das andere nur in nicht deterministisch polynomieller Zeit. Ja, dann P-Space, die Klasse der in polynomiellen platzlösbaren Probleme. Wiederum genauso, nur eben mit Space statt Time. NP-Space, wiederum, nicht? Gleiche Definition, nur eben mit nicht-deterministischem Platz statt mit Platz. Das heißt, das ist die Klasse aller auf einer nicht-deterministischen Turing-Maschine in polynomiellen platzlösbaren Problemen. Ja, dann noch ein paar Dinge, wo man nicht einfach kopieren kann. L. So, L ist diese Klasse hier, das ist die Klasse der in logarithmischen platzlösbaren Probleme, wobei jetzt hier logarithmisch relativ ernst genommen wird, also es ist nur hier noch ein weiterer konstanter Faktor erlaubt und insbesondere sowas wie quadratisch-logarithmisch und sowas, das fällt da schon nicht mehr rein. Ja? Also was im Platz-Logarithmus-Quadrat läuft, liegt nicht in dieser Klasse. Ja, und davon wieder NL. Nicht, ist wieder dasselbe, nur eben nicht deterministisch, N-Space. Und als letzte, achso, jetzt habe ich hier noch Probleme versprochen. Also in P-Space haben wir QBF, quantifizierte boolesche Formel. Das sind also boolesche Formeln, wo ich für die Aussagenvariablen noch Quantoren einführen darf. Das heißt also, ich kann ausdrücklich schreiben, es gibt eine Belegung für x, sodass oder für alle Belegungen von x gilt. Das kann ich sehr leicht dekodieren in eine rein aussagenlogische Formel, es gibt ja immer nur zwei Möglichkeiten für die Belegung. Nicht? Das heißt also, wenn ich für alle schreibe, dann heißt es, okay, für alle x, sowas hier, für alle x Punkt Phi, naja, das heißt für x gleich 0 gilt's und für x gleich 1 gilt's. Das kann ich natürlich sehr schnell expandieren in eine stinknormale aussagenlogische Formel, nur die ist dann exponentiell größer insgesamt. Nicht? Das heißt also, das hier ist dann Erfüllbarkeit oder ein Äquivalent einfach nur Wahrheit solcher Formeln zu berechnen. Wahrheit dann, wenn ich also für jede vorkommende Variable hier einen Quantor habe. Nicht? Das ist also P-Space hart, das heißt vermutlich echt schwieriger, wie wir sehen werden, als satt. Ja, für NP-Space gebe ich nichts konkret an, weil wir sehen werden, dass NP-Space in Wirklichkeit das gleiche wie P-Space ist. Und hier für L fällt mir gerade nichts ein. Und für NL ist das typische Problem dieses Problem Path, was wir gerade gesehen haben. Na, wir haben zumindest gesehen, dass es schon drin liegt, nicht? Hier sehen wir logarithmischer Platzverbrauch, nicht deterministische Maschine. Ja, also das Problem Path hier, das liegt in NL. Gut. Jetzt sind wir schon wieder da. Es fällt mir doch was ein. Ich glaube, Auswertung boolscher Ausdrücke ist in L. So, dann. Letzte Klasse. Exp wie exponentielle Zeit. Das ist also die Vereinigung aller Klassen dieser Form, wo hier also 2 hoch irgendwas steht und dieses irgendwas ist ein Polynom in n. Das heißt also, auch wenn was in Zeit 2 hoch n Quadrat zum Beispiel läuft, dann zählt das immer noch als in exponentieller Zeit. Damit wollen wir uns nicht groß befassen, das ist gewissermaßen nur so eine obere Schranke hier für alles, was da drunter liegt. Gut, und dann gibt es noch Komplementklassen. Und dafür gibt es eine allgemeine Notation. Wenn groß C also irgendeine Klasse von Problemen ist, dann ist Co-C, die Komplementklasse zu C, die Klasse aller derjenigen Probleme A, deren Komplement in C liegt. So, das Ding hier nennen wir kurz A quer, nicht? A quer ist das Komplement von A. Zum Beispiel können wir das Komplementproblem von SAT ansehen. Das ist zum Beispiel, je nachdem, wie man das SAT-Problem jetzt genau definiert, die Menge aller konjunktiven Normalformen Phi so dass Phi unerfüllbar ist. Das liegt in Co-NP. Das SAT-Problem selbst liegt in NP, ist NP vollständig sogar. Und das Unerfüllbarkeitsproblem liegt dementsprechend in Co-NP. Und da ich das sogenannte Gültigkeitsproblem, also dass eine aussagenlogische Formel eben gültig ist, auf Unerfüllbarkeit reduzieren kann, ist also auf die Weise Gültigkeit von aussagenlogischen Formeln ein typisches Problem in Co-NP. So, ja, jetzt kommen noch ein paar offensichtliche Inklusionen. Schon wieder Wischen führen. So, nicht? Also zwischen diesen zunächst mal ja völlig standalone definierten Komplexitätsklassen gibt es also verschiedene Verhältnisse, also insbesondere Gleichheit und Inklusion unter verschiedenen Klassen. Und ich schreibe jetzt mal diejenigen an, die unmittelbar klar sind. So, völlig trivial ist, dass die deterministische Zeitklasse für Fn zum Beispiel stets enthalten ist in der nicht-deterministischen Zeitklasse, weil ich ja, wenn ich eine deterministische Turing-Maschine habe, die insbesondere als nicht-deterministische Turing-Maschine ansehen kann, wo einfach nur die beiden Transitionsfunktionen gleich sind. Entsprechend für Space. Nicht? Gut, das ist einfach voll trivial. Einen kleinen Tick weniger trivial ist das hier. Time von F ist immer enthalten in Space von F. Warum? Naja, ich kann in jedem Schritt nur eine Zelle besuchen. Das heißt, ich habe am Ende des Tages nur so viele Zellen besucht, wie ich Schritte gemacht habe. Ja, also in Zeit Fn kann ich nur Fn Zellen vollschreiben. So. Ja, entsprechend entsprechend im nicht-deterministischen Fall. Nicht? Also n-time ist enthalten in n-space. So, und jetzt das am wenigsten offensichtliche unter den offensichtlichen Dingen. Wenn ich eine bekannte Platzschranke habe, dann bekomme ich daraus eine Zeitschranke, zumindest in O-Notation, nämlich exponentiell in der Platzschranke. Also ich laufe höchstens exponentiell so lange, wie ich Platz verbrauche. Warum ist das auch relativ klar? Nun, ich mache mir zunächst mal klar, dass alle Maschinen, von denen ich da rede, terminieren müssen, und zwar auf alle Inputs. Es gibt keine, die einfach in den Wald laufen. So, das heißt, so eine Maschine kann dann nur so viele Schritte machen, wie es mögliche Konfigurationen gibt. Sie darf keine Konfiguration wiederholen, denn in dem Moment, wo sie eine Konfiguration wiederholt, ist sie in einer Endlosschleife. Ja, das heißt, so, und wenn ich also jetzt S an Platz verbrauche, also S Zellen besuche, naja, dann habe ich eine leichte obere Schranke auf die Anzahl Konfigurationen. Nicht? Ich habe also einmal die Anzahl Zustände, die meine Steuereinheit hat, dann habe ich wieso schreibe ich hier S hoch K? Ach so, das sind die Kopfposition, nicht? Also jedes Band kann dann ja insbesondere höchstens bis Länge S belegt sein, das heißt, ich habe höchstens S verschiedene Kopfpositionen pro Band, nicht? Das ganze K mal, und dann habe ich noch an sämtlichen besuchten Zellen ein Symbol stehen, das heißt, ich habe nochmal Anzahl Symbole im Alphabet hoch s. Das heißt, das hier gibt mir die obere Anzahl auf die Konfiguration, damit auf die Anzahl Schritte, die ich machen kann. Und das hier ist exponentiell im Platzverbrauch. Ja, das heißt also Zeitverbrauch höchstens exponentiell größer als der Platzverbrauch. So, das sind die trivialen Dinge. Ach so, und letztlich das letzte Triviale. Wenn C eine deterministische Klasse ist, dann ist C gleich Co-C. Warum? Na, einen deterministischen Algorithmus, den kann ich aufrufen, der gibt mir Antworten 0 oder 1, die kann ich einfach umdrehen. Wenn ich die Antwort umdrehe, habe ich das Komplementproblem gelöst. Das kann ich aber mit einem nicht deterministischen Algorithmus nicht machen. Also deswegen ist zum Beispiel nicht bekannt, ob NP gleich Co-NP ist. So, ja, wir reden Freitag weiter über ähnliches Zeugs.